Ja, guten Abend. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Gemeinschaftsstunde heute Abend. Es ist einfach schön, dass wir wieder Gemeinschaft haben dürfen miteinander, um auf Gottes Wort zu hören. Und das ist das Wichtigste, was wir eigentlich für unser Leben brauchen, dass wir hören, was Gott uns sagen möchte und was er von uns haben will. Heute betrachten wir ja einen Text aus Lukas 13, die Verse 22 bis 35. Und ich freue mich, dass der Heiko diesen Text uns heute Abend auslegen wird. Ja, dann möchte ich zu Beginn beten. Ach, lieber himmlischer Vater, hab du Dank von ganzem Herzen, dass du so ein barmherziger und gnädiger und so ein liebender Vater bist, der sich um uns sorgt, dass du Gemeinschaft mit uns haben möchtest und dass wir auch Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Ja, und weil wir Menschen es einfach verbockt haben und ja, einfach nichts Gutes in unserem Fleisch, in unserem Leben wohnt, Herr, hast du deinen eingeborenen Sohn zu unserer Versöhnung dahin gegeben. Dafür möchten wir dir von ganzem Herzen danken. Wir danken dir, lieber Heiland, dass du diesen bitteren Weg für unsere Erlösung gegangen bist und dass du mit deinem Tod am Kreuz von Golgatha alle unsere Schuld, alle meine Schuld und Sünde getragen hast. Und was für eine Gnade ist das, Herr, dass wir das im Glauben erkennen und annehmen dürfen. Wer an dich glaubt, so sagt uns dein Wort, der wird nicht verloren gehen, sondern der hat das ewige Leben. Hab Dank, dass wir von dieser Zusage, von deiner Vergebung leben dürfen. Und ich möchte dich einfach auch bitten, dass du jetzt heute Abend wieder uns dein Wort aufschließt und uns zeigst, was wichtig ist für unser Leben. Segne besonders auch der Heiko, wenn er uns dein Wort auslegt. Aber gib auch uns Gnade, Herr, dass wir dein Rede recht verstehen können. Du weißt, was jeder Einzelne von uns mitgebracht hat, an Dingen, die uns belastet und die uns Sorge machen möchten und uns ablenken, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt einfach still machst, dass wir auf deine Rede recht hören können. Amen. Wer kann selig werden? Werden es viele sein? Werden es wenige sein? Und wie schaffen wir es, vor Gott gerecht zu werden? Oder gerecht zu sein? Wie kommen wir in den Himmel? Was müssen wir tun, damit uns Gott gnädig ist? Diese und ähnliche Fragen, die beschäftigen die Menschen seit allen Zeiten, auch heute. Und es gibt dazu viele Meinungen, viele Ratschläge, ja, und viele Tipps. Aber nicht unsere Meinungen, nicht unsere Ratschläge, nicht das, was wir denken, ist letztlich zu diesem wichtigen Punkt in unserem Leben das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, was Gottes Wort dazu sagt, was Gott, was Jesus dazu sagt, zu dieser zentralen Lebensfrage. Auch damals, als Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, von dem handelt unser Text, den ich gleich lese, auch damals war es so, da ist er durch Städte und Dörfer gezogen, hat Menschen das Heil verkündigt und da ist einer zu ihm gekommen und hat gefragt, meinst du, dass wenige selig werden? Und diesen Text möchte ich jetzt lesen. Unser heutiger Text, wir teilen es in zwei Blöcke. Der erste Abschnitt, Lukas 13, die Verse 22 bis 30. Dort steht, und er, also Jesus, ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm, Herr, was meinst du, dass nur wenige selig werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, Wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid ihr her? Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, euch aber hinausgestoßen. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die werden die Ersten sein, und es sind Erste, die werden die Letzten sein. Soweit der erste Textabschnitt.
Harter Tobak. Und dann gehen sie vor uns gesungen. Noch trinkt Jesu frohe Botschaft. Habt ihr gelesen, wo es herkommt, das Lied? Jugendteam aus dem Schwarzwald stand drin. Vielleicht war der ein oder andere auch von den etwas Melierten, sage ich mal, dabei. Ich weiß es nicht. Ich denke, schön, dass wir uns heute auf den Text einlassen können. Schön, dass ihr euch nochmal aufgemacht habt. Ich möchte in zwei Abschnitte aufteilen. Der zweite Teil wird nachher auch gelesen. Im ersten Teil gerade diese Frage als Thema, werden nur wenige gerettet? Und im zweiten Teil wird dann heißen, Jesus muss nach Jerusalem kommen, Ausrufezeichen. Erst eine Frage, werden nur wenige gerettet? Und die zweite, Jesus muss nach Jerusalem kommen. Ja, ein wichtiger Abschnitt, mit dem wir uns heute auseinandersetzen, den wir miteinander betrachten. Es wird kein einfacher, kein leichter Weg, keine leichte Kost, welche uns heute gegeben ist und was uns der Herr Jesus auch zumutet. Und doch ist es wichtig, auf unseren Herrn Jesus zu hören, was er uns zu sagen hat. Er will uns selbst die Frage aufwerfen, wo stehe ich? Bin ich dabei? Fragt man sich ja. Oder wird der Herr sagen, ich kenne euch nicht, wie wir es gerade gelesen haben. Oft stellen wir uns zur Frage, reicht es am Ende für die Rettung? Aber wir dürfen uns darauf gemeinsam jetzt einlassen, weil es Jesu Worte sind. Klar, und sie uns zu uns sprechen. Und hier heißt es, wie wir gelesen haben am Anfang, und er zog, oder er ging in einer anderen Übersetzung, ging durch Städte und Dörfer und lehrte und nahm seinen Weg nach Jerusalem. Jesus ist gegangen im Vertrauen und in der Fürsorge des Vaters. Ich habe mir noch gesagt, er ging, er lehrte und er nahm seinen Weg. In Vers 24 wurde ihm ja vorher die Frage gestellt. Er sprach aber einer zu ihm, Herr, meinst du, dass nur wenige selig werden? Und er antwortete nicht diesem einen, sondern er antwortete ihnen zusammen. Ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Und später im Vers 27, und er wird zu euch sagen, ich kenne euch nicht, wo seid ihr her? Weicht alle von mir. Ich weiß nicht, wie dieser Satz auf euch, wie auf dich wirkt. Es wird wohl, wenn wir diesen Text wörtlich nehmen, viele kommen und am Ende ins Reich Gottes hinein wollen. Sie wollen hinein, wir wollen ja auch hinein, aber sie schaffen es nicht. Er spricht Jesus als Antwort, als er gefragt wird, Herr, was meinst du, dass nur wenige selig werden? Und hier antwortet nicht ein Gelehrter, und das finde ich gut, und nicht ein Pharisäer und nicht ein Pastor und auch nicht meine Wenigkeit, sondern hier antwortet der Herr selbst. Der Herr Jesus selbst antwortet, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineinkommt. Wer schon mal in Israel war, der denkt jetzt wahrscheinlich an eine bestimmte Stelle, an bestimmte Städte. Ich selber war es noch nicht. Ich muss mich an Peter Hane halten, der seine Israelreise beschreibt, die Geburtsgrotte in Bethlehem. Bitte zusammenbleiben, sagt er. Gerade in Bethlehem ist das Reisen mit einer Gruppe eine besondere Strapaze. Der Platz vor der Geburtskirche ist voll von Menschen übersät. Bitte zusammenbleiben. Unser Reiseleiter versucht, seine Schäfchen beieinander zu halten. Jetzt bitte im Gänsemarsch durch die Eingangstür und das Bücken nicht vergessen. Wir sind in der Geburtsstadt Jesu. Helena, die Mutter des Kaisers Konstantins, hat dort, wo die ersten Christen den Stall vermuteten, 326 eine Kirche errichten lassen. Sie brannte jedoch ab und wurde von Kaiser Justinian 527 bis 565 wieder aufgebaut. Und bis zum heutigen Tag blieb diese riesige Kirche mit ihren 5 Schiffen unzerstört. Ich bedachte den Eingang, er ist im Laufe der Jahrhunderte oft verändert worden. 3 riesige Portale aus dem 6. Jahrhundert sind noch zu erkennen, darunter das kleinere mit einem Bogen versehene Tor der Kreuzfahrer. Denn das heutige Portal, das zur Türkenzeit errichtet wurde, es ist so klein und schmal, dass man nur einzeln und in gebückter Haltung durchgehen kann. Diese Konstruktion sollte ursprünglich Plünderer daran hindern, gleich mit ihren Karren in das Gotteshaus zu fahren, erläutert unser Reiseleiter. Die Gegner des Christentums wollten einst den heiligen Ort entweihen und ritten mit ihren Kamelen in die Kirche ein. Kennt man ein Gleichnis, ne? Na, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr. Sie haben dann bewusst alles verdreckt, um schließlich mit erhobenem Haupt wieder hinauszureiten. Heute haben es beleibte Israel-Touristen schwer, in die älteste Kirche der Welt zu gelangen. Er lächelt verschmitzt. Sehr ernst fährt er fort. Nun muss ich jeder, die Geburtsstätte Christi betreten will, vor ihm verneigen, sei es Bettler oder König. Man muss sich klein machen, um an diesen Ort zu kommen, zu der Reisebericht von Peter Hane. Wir Westeuropäer hätten wahrscheinlich auch große Schwierigkeiten, da reinzukommen. Wenn wir sagen, wir müssten da durch, wir hätten wahrscheinlich einen Rucksack voll all unserer Habseligkeiten, die wir ja gerne mitnehmen würden, wenn wir hindurchgehen. Und das passt aber alles nicht durch, wenn man zu Jesus will. Es ist ganz klein durch diese Pforte hineinzugehen. Und das sagt auch Jesus hier zu den Leuten. Die Basisbibel übersetzt, da sagte Jesus zu den Leuten, ihr müsst euch anstrengen, um durch die Tür hineinzukommen. Und das ist genau das Gegenteil, was wir heute in unserer evangelikalen Welt hören. Wir hören das Evangelium in einer sehr einfachen Weise, das uns sehr einfach erscheinen lässt, Christ zu werden. Bete dieses Gebet, nimm das kostbare Geschenk doch einfach an und schon bist du dabei. Wenn du willst, dass deine Sünden vergeben werden, denn Jesus, dann rette mich. Aber worum geht es hier im Text, wenn Jesus sagt, trachtet, ringt, bemüht euch, strengt euch an. Es geht Jesus nicht darum, sein Heil sich zu verdienen. Es geht nicht um Werksgerechtigkeit, die er proklamiert, aber dennoch lässt diese Aussage die Rettung doch sehr schwierig erscheinen. Es ist genau das Gegenteil, wie wir es kennen. Wir kennen ja nach der Predigt bei Evangelisation den Ruf, vorzukommen zum Altar. Das gibt es wohl erst seit dem 19. Jahrhundert. Aber in der Schrift werden wir oft vor billiger Gnade und vor oberflächlicher Reue gewarnt. Die Schrift ist es an vielen Stellen da sehr deutlich. Aber in der evangelikalen Welt wird heute oft was ganz anderes praktiziert. Wird heute von Postevangelikalen gesprochen. Roland Hartmeier, das ist ein promovierter Theologe, sagt dazu, Sorgen bereitet mir neben den massiv ethischen Verschiebungen der Werte das kritische Schriftverständnis. Die postevangelische Förderung nach einem kritischen Umgang mit der Bibel hat das Potenzial, den Grundbestand unseres Glaubens aufzulösen. Und es ist nicht falsch, natürlich von der Evangelisation zu sprechen und zu Jesus zu bringen und ihnen den Weg zu Gott zu zeigen. Das ist übrigens auch ein Auftrag an uns und vielleicht ist es der wichtigste Auftrag an uns Menschen, Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren, sie zu Jesus zu rufen und Umkehr zu predigen und Gnade zuzusprechen. Menschen erklären, was es auf sich hat mit dem Kreuz und der Auferstehung, mit dem stellvertretenden Kreuzestod Jesu. Jesu hat es in seiner Zeit hier den Menschen gepredigt. Paulus hat gesagt, dass sich Menschen mit Gott versöhnen sollen. In Römer 1,16 heißt es, ihr kennt die Stelle alle, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, die Juden zuerst, aber ebenso die Griechen, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Die Elberfelder übersetzt es, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Und in der Erklärung, die hebräischen und griechischen Worte für Heil enthalten mehr, als wir darin sehen. Sie enthalten Begriffe wie Befreiung, Sicherheit, Bewahrung, Heilung und auch Gesundheit. Heil ist das große einschließende Wort, wo man nicht eins rausnehmen kann, sondern man muss es im Gesamten sehen. Das gesamte Evangelium umfassend. Alle erlösenden Akte und Prozesse. Denken wir letzte Woche auch an das Bild von Martin Becker, wer da war. Er hat so eine Straße gezeigt, so eine Autobahn, mehrspurig, die führt nur in eine Richtung. Alle Menschen befinden sich auf der gleichen Straße zum Gericht Gottes. Und es gibt nichts, wo man abbiegen kann, außer eine Ausfahrt. Eine Ausfahrt gibt es, wo man vorher abbiegen kann, die heißt Buße und Umkehr zu Jesus. Buße und Umkehr zu Gott durch Jesus, das ist laut Apostelgeschichte so und es gibt keine andere Ausfahrt, also diese. Denn in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir sollen heil werden. Und Heil, dieses allumfassende Wort Heil und Errettung, nach dem wir ringen sollen. Das wird auch in allen drei Zeitformen beschrieben. Der Gläubige ist errettet worden, indem er sich Jesus und seiner Schuld und Buße bewusst ist und unter das Kreuz stellt. Und der Gläubige wird beständig errettet von der Gewohnheit und der Herrschaft der Sünde. Ich darf immer und immer wieder zu ihm kommen, zu Jesus kommen und mir Vergebung schenken lassen. Und der Gläubige wird errettet werden bei dem Wiederkommen des Herrn. Und wir werden, wenn wir durch die enge Pforte gehen, später, das können wir uns ja gar nicht vorstellen, ein völliges Gleichsein mit Christus gebracht werden. Das können wir uns, glaube ich, nicht vorstellen. In 1. Johannes 3, Vers 2 heißt es, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Errettung geschieht aus Gnade, durch den Glauben. Sie ist eine freie Gabe Gottes, die ohne alle Werke gegeben wird. Im Epheser 2 Brief lesen wir es in Kapitel 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und dann kommt der Vers 9, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wenn wir schon wollen, dass Menschen zum Glauben kommen, wie viel mehr will es unser Herr und Heiland, der stellvertretend für uns und unsere Schuld am Kreuz von Golgatha bezahlt hat, ein für allemal. Jesus hat die Versöhnung mit Gott proklamiert. Der Apostel Paulus hat es proklamiert, eine notwendige Lehre und eine sehr wichtige. Und in den Vers 24 bis 30 erfahren wir, was Jesus tut. Er überträgt das in die Zeit. Er überträgt das dahin, dass es Menschen verstehen können, was er meint. Und da kommt hier der Begriff der Tür. Er ist die Tür. Und wir dürfen voraussetzen, dass Jesus der beste Evangelist ist. Es gibt keinen besseren außer Jesus. Er ist die Tür. Er ist der gute Hirte. Und, wie er sagt, die Methode, die Art und Weise, die Worte, die Muster, die er nutzt, ist eine Art und Weise, der wir auch folgen dürfen, ja, danach ringen sollen. Jesus ist ein Meister der Wahrheit, weil er die Wahrheit ist. Er hat nie eine politische Botschaft hineingestellt. Jesus hat nie eine moralische Botschaft gestellt. Gott hat ein Reich und du musst drin sein, du musst dabei sein. Wenn du das nicht bist, dann bist du im Vers 28 in der Hölle. Er nennt es ganz klar. Da wird Heulen und Zähneklappern sein, wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reiche Gottes, aber euch aber hinausgestoßen. Der letzte Prophet vor Jesus war Johannes der Täufer. Er hat gepredigt, Paulus hat gepredigt und übrigens auch schon die Propheten im Alten Testament haben es gepredigt vor Jesus. Die haben von der Rettung gesprochen. Und immer müssen wir wieder zurück zu der Ursprungsfrage, Herr, was meinst du, dass nur wenige selig werden, dass nur wenige gerettet werden? Da müssen wir uns fragen, was heißt gerettet? Es ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, dass die Menschen um uns herum eigentlich noch, was es bedeutet, wenn wir uns heute manchmal diese Sätze vorwerfen. Wenn wir von Rettung sprechen, ist es dann nicht eine Rettung von Unerfülltheit im Leben oder ist nicht eine Rettung von Unzufriedenheit oder du wirst nicht von arm nach reich gerettet oder du wirst von unzureichenden Gefühlen vor dir selbst gerettet. Aber das ist nicht das, wovon du gerettet wirst hier. Ein Prediger sagte mal in einer Botschaft, du wirst vor Gott gerettet. Du wirst durch Gott vor Gott gerettet. Das ist wichtig, dass wir uns das im Klaren sind. Du wirst vor Gott und seinem schrecklichen, unausweichlichen Gericht wirst du gerettet. Du wirst von Gott, dem Richter, gerettet und an Gott, dem Erlöser, übergeben. Das ist die Ausfahrt, von der wir letzte Woche gesehen und gehört haben. Du wirst, das ist mir eigentlich sehr bewusst geworden, du wirst von Gott, dem Richter, errettet und an Gott, dem Erlöser, übergeben. Du wirst von Gottes Zorn gerettet. Es geht nicht dabei darum, wie du dich in diesem Leben fühlst. Es geht um die Ewigkeit. Und darum geht es. Und es ist gleich so, als ob wir, egal ob wir aus einer Wohnung kommen und herausgerettet werden, aus unserem Eigenheim vielleicht auch, aus den Favelas in Rio von unseren Glaubensgeschwister, aus den Slums von Kalkutta oder aus den Gefängnissen irgendwo auf dieser Welt. Es geht um Rettung in die Ewigkeit und um unsere Vergänglichkeit. Ich stehe jetzt immer wieder vor Augen, je älter man wird, merkt man, wie schneller alles verläuft. Wie Gras auf dem Felde wird es beschrieben, wird unser Leben. Die absolute Macht und Anziehungskraft ist in seiner Person Jesus. Er war die attraktivste Person, die je über diese Erde gegangen ist, in Gottes Augen. Und er zog riesen Menschenmassen mit sich. In Kapitel 12 vorangegangen wird von Tausenden und einige Tausenden Menschen berichtet. Er hatte gewaltige Macht gegen Dämonen und Geister. Er predigte wie niemand zuvor in dem Land. Und er war den Menschen buchstäblich, die Menschen waren buchstäblich von ihm gepackt. Und nach all dem Ganzen bleibt am Schluss nur eine kleine Gruppe übrig. Jesus selbst hat sie als eine kleine Herde bezeichnet. Jesus hat sich der Obrigkeit und die Gelehrten und Pharisäer haben Jesus ja abgelehnt. Er gehört sogar dem Satan, hat jemand geschrieben. Die Obrigkeit, wie viele in der damaligen Gesellschaft, haben ihn zu dieser Zeit abgelehnt. Und nach der Kreuzigung und Auferstehung wird er nur noch von wenigen Menschen berichtet. Die Frage ist also berechtigt. Herr Jesus, meinst du, werden nur wenige gerettet? Was ist mit den ganzen Menschen, die sich als religiös bezeichnen? Was ist mit den ganzen Weltreligionen? Ein Mensch hat gefragt und er antwortete aber ihnen, also mehreren. Es ist nicht wichtig, wie viele es sind, es ist nur wichtig, dass du einer von ihnen bist. Das wollen wir ja auch alle. Verstehen wir das? Es ist nicht wichtig, dass du nur dieses Gebet sprichst. Es ist nicht wichtig, dass du nur dieses Geschenk annimmst. Das ist wichtig, versteht mich nicht falsch, aber es ist noch nicht alles gut. Viele werden schon mal hineinkommen, so denken wir vielleicht. Der ursprüngliche Wortlaut von Ringen abgeleitet ist von dem sportlichen und von dem technischen Wort sich anstrengen. Manche Übersetzungen sogar sich quälen, wie in der Vorbereitung für einen Wettkampf. Wenn einer einen Marathon laufen will, gewinnen will, wenn einer einen Sprint gewinnen will, dann trainiert er hart jeden Tag. Und auch die Fußballmannschaften, auch wenn sie oft verlieren, auch die Besten werden mal Zweiter. Auch diese quälen sich eigentlich jeden Tag im sportlichen Sinn, um was zu erreichen. Sie wollen den Preis erreichen. Wir gehen zurück in Kapitel Lukas 9, 23. Dort sagt Jesus, wer nach mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Es geht nicht um Selbstverwirklichung eines Lebens, sondern es geht eigentlich um Selbstverleugnung, wenn wir Jesus wörtlich nehmen. Und wenn du dein Leben festhalten willst am Ende und vielleicht diesen großen Rucksack alles mitnehmen willst, was in deinem Leben passiert ist, dann ist der Rucksack zu groß. Dann wird die Tür zu klein sein und du wirst das Leben verlieren. Hier liegt der Kampf. Wenn du dein Leben behalten willst, wirst du es verlieren. Der Kampf findet statt zwischen dir und Christus, zwischen unseren eigenen Vorstellungen und seinen Vorstellungen, zwischen deiner Sünde und dem, sie zu Jesus zu bringen und abzugeben. Und ich möchte es auf den Punkt bringen, wenn Jesus nur deine Träume erfüllen soll, wenn er nur das tun was ich will, und das ist genau das, was sich ja gut verkauft, Gott will, dass du happy bist und glücklich und erfolgreich. Es geht hier um das Ende deiner Ambitionen, deiner Wünsche, deiner Vorstellungen vom Leben. Es muss nicht der untere Weg sein, den wir gehen sollen. Aber wir dürfen den geführten Weg von Jesus gehen. Und denke, dann können wir in manchen Situationen vielleicht anders reagieren, als die Welt reagiert, als man vielleicht menschlich reagiert, als vielleicht mein eigenes Ich reagieren würde. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen hat, in Brasilien, genau der Brasilien-Mission, gab es einen Anschlag in Blumenau auf die Kita. Dort hat am 5. April diesen Monats ein 25-Jähriger 4 Kinder im Alter zwischen 4 und 7 Jahren getötet. Ein Messer bewaffnet und im Beil ist er da rein in die Tagesstätte, der gute Hirte, heißt sie, griff spielende Kinder an. Ging nachher mit dem Motorrad zur Polizei und hat gesagt, nehmt mich gefangen. Was ich getan habe, werdet ihr gleich erfahren. Und der Pensionär von Blumenau, wir kennen ihn ja oft, auch durch den Gottfried Holler natürlich, Lodemar Schlemper, berichtet in Judäa, dass die Bevölkerung in der Stadt mit 363.000 Einwohnern noch nie eine derartige Tragödie erlebt hat. Alle waren betroffen. Sämtliche Schulen und Kindertageseinrichtungen in der von deutschen Einwanderern geprägten Stadt sind für ein paar Tage geschlossen geblieben. Der Leiter und die Erzieherin müssten natürlich erst neue Kräfte schöpfen. Leider, so sagt Lodomar Schlemper, sind die brasilianischen Gesetze aus dieser Sicht sehr mild. Der Täter dürfte maximal 30 Jahre in Haft bleiben, aber unter vielen Umständen kommt er nach 10 Jahren bereits wieder frei. Und beeindruckt hat eigentlich an der Stelle ein Interview von dem Vater, der seinen 4-jährigen Sohn mit dem Anschlag verloren hat. Das kann man nicht aus sich selber sagen. Er hat gesagt im Fernsehen, ich kenne den Mörder nicht und weiß nicht, warum er das tat. Aber als Christ vergebe ich ihm. Ich werde meinen Sohn in meinem Gedächtnis behalten. Ich denke, das kann man nicht aus sich selber sagen. Das kann man nur im tiefen Herzen sagen, wenn man zu Jesus gehört, wenn man Verständnis zu ihm lebt und auch in seiner Vergebung. Wir haben ja das letzte Jahr die Offenbarung behandelt. Und da kam mir eine Gemeinde besonders an dieser Stelle auch in den Sinn, die Philadelphia-Gemeinde, die 7. Gemeinde. Und da steht, da sagt der Heilige und Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, jetzt kommt wieder der Schlüssel ins Spiel, der auftut und niemand schließt zu. Und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand schließt zu. Denn du hast eine kleine Kraft, und jetzt kommen die Sachen, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich komme bald, halte, was du hast, dass niemand deine Krone von dir nehme. Der gute Hirte, das kennen wir alle, so heißt eigentlich die Kita, aber wir dürfen auf den guten Hirten vertrauen, auch in dieser Situation. Und das dürfen wir auch bis zum Schluss. Und da singe ich oft so gern das Lied, wenn wir an die Gräber von unseren Glaubensgeschwister stehen, die heimgegangen sind, führst du uns auch raue Wege, gibst du auch die nötige Pflege, tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. Ich denke, das dürfen wir immer wieder singen und dürfen es auch glauben. Soweit mal der erste Abschnitt. Und wir dürfen auch glauben, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ja, ich denke, das dürfen wir zum ersten Teil mitnehmen, dass er der gute Hirte ist. In Johannes 10 habe ich mir noch rausgeschrieben, dann heißt es, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und meine Schafe hören meine Stimme und anders als hier, wo er sagt, ich kenne sie nicht, heißt es, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Es dürfen vertrauen, wenn wir den guten Hirten kennen und er uns kennt. Jetzt hören wir den zweiten Teil. Der Werner wird ihn erst lesen, die Verse 31 bis 35.
Zu dieser Stunde kamen einige Pharisäer und sprachen zu ihm, mach dich auf und geh weg von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen, geht hin und sagt diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus und mache gesund heute und morgen, und am dritten Tage werde ich vollendet sein. Doch muss ich heute und morgen und am folgenden Tag noch wandern, denn es geht nicht an, dass ein Prophet umkomme außerhalb von Jerusalem.
Jesus muss nach Jerusalem kommen. Im zweiten Teil behandeln wir genau das, was es heißt, Jesus wegschicken zu wollen. Und nun kommt noch die Feindschaft des Herodes dazu. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die galiläische Heimat und die Samaritaner, die haben Jesus zur damaligen Zeit mehrheitlich abgelehnt. Und nun scheint Herodes in die unheilige Allianz einzuschwenken. Doch folgen der Erzählung zu dieser Zeit, zu dieser Stunde. So beginnt der zweite Abschnitt. Wir merken jetzt etwas vom Kampf der Mächte, der Anfeindungen, und die Kämpfe nahmen zu. Es kamen einige Pharisäer zu ihm, und wir merken die Verbindung trotz der Widerstände, die riss immer nie ganz ab zu Jesus. Er hatte immer Kontakt zu den Pharisäern, sie kamen immer doch wieder zu ihm. Mit welcher Motivation, wissen wir nicht. Und das wissen wir auch hier nicht. Es könnte eine sein, dass sie Jesus bewahren wollten, wäre eine Möglichkeit. Oder sie wollten Jesus abschieben, das wäre auch eine, das wäre auch möglich. Die Aufforderung, mach dich auf und geh fort von hier, setzt ja voraus, dass er schon im Herrschaftsgebiet des Herodes sich befunden hat. Herodes ist der Herodes Antipas, ein Sohn vom Herodes des Großen. Und dieser Herodes regierte 4 Jahre vor Christus bis 39 Jahre nach Christus in Galiläa und Perea. Also 43 Jahre lang hat er regiert. Bekannt ist er uns Bibellesern vor allem durch die gesetzeswidrige Heirat der Herodias, die Frau seines Bruders Herodes Philippus, und durch die Hinrichtung Johannes des Täufers, die hat ihm gesagt, dass das nicht recht ist, diese Frau zu nehmen. Und er wollte Johannes damals ja auch sofort töten, als er dies gesagt hatte. Aber, so heißt es in Matthäus 14, Vers 5, er hatte Furcht vor dem Volk, die ihn als Propheten sahen. Und später bei einer Geburtstagfeier, bei einem Fest, versprach er der Tochter der Herodias, weil sie sich ja so schön tanzte, sie dürfe einen Wunsch nachher äußern. Sie hat den Wunsch frei. Wir wissen ja, wie es ausgeht. Diese wiederum fragte die Mutter, und man hatte das Ergebnis, Johannes der Täufer musste sterben, weil er damals ja die Wahrheit sagte. Und eigentlich war Herodes Vierfürst von 4 Fürstentümern, aber er wurde wie sein Vater oft als König bezeichnet. Er war wohl sehr tüchtig im Bauen. Er gründete die Stadt Tiberias am See Genezareth und baute diese auch auf. Er war von politischer Schleue, was ihm viel durchhalf in dieser Zeit und viel Einfluss nahm und Einfluss brachte. Und manche nennen ihn den fähigsten unter den Söhnen des Herodes. Es scheint, dass dieser Herodes Antipas eine gewisse Wandlung in seinem Verhalten gegenüber Jesus durchmacht. Er hat in Kapitel 8, Vers 3 und 9, Vers 7 noch in freundlicher Einstellung und Gesinnung ihm begegnet. Und in Kapitel 9, Vers 9 lesen wir sogar, er hat ja mitbekommen, dass er Kranke heilte, Dämonen ausübt. Es begehrte ihn, ihn zu sehen. Und jetzt geht das Gerücht rum, er wolle ihn töten. Deswegen soll er doch schnell verschwinden, so haben die Pharisäer aus ihm ausgerichtet. Und bei dieser Gelegenheit könnten wir uns auch daran erinnern, als auch aus der Herodes-Familie, die unrechtmäßig eigentlich auf dem Thron Davids saß, Jesus als den echten Davidskönig anzuerkennen und ihn bis aufs Blut zu verfolgen. Wir denken auch an den Traum von Josef, als Jesus geboren wurde und er nach Ägypten floh, weil der damalige Herodes beabsichtigte, ihn zu töten. Sie blieben dort, bis Herodes gestorben war. Oder hat Herodes die Pharisäer zu ihrem Schritt veranlasst, um ihn durch Drohungen aus seinem Staat zu verjagen? Das könnte auch eine Möglichkeit sein. War ihm vielleicht Jesus hier politisch lästig geworden? Jesus lehnt ab, haben wir gelesen. Und mutig gibt er zur Antwort, das ist ja schon eine Antwort, die man König überbringt, geh hin und sag diesen, du hast gut betont, sag diesem Fuchs, siehe, ich treibe böse Geister aus, mache gesund, heute und morgen. Und am dritten Tag werde ich vollendet sein. Am dritten Tag werde ich am Ziel sein, übersetzt es die Basisbibel. Er gedenkt, mit anderen Worten gesprochen, seiner Tätigkeit fortzusetzen. Und Fuchs nannte er Herodes. Da gibt es eine Stelle im Hohelied, Kapitel 2, Vers 5, was wohl Jesus immer wieder auch zitatmäßig sich darauf bezog. Im Hohelied, Kapitel 2, Vers 5, entsteht, fangt uns die kleinen Füchse, die die Weinberge verderben, denn unsere Weinberge haben Blüten bekommen. Eine andere Stelle über Füchse kennen wir auch. Matthäus 8, 20 sagt Jesus, die Füchse haben Gruben, die Vögel am Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Es gibt einige Anzeichen, dass Jesus das Hohelied messianisch deutete. Herodes ist zwar ein Raubtier, wenn man so übersetzen will, wie er sich verhält, worüber sich wohl Jesus sehr im Klaren ist, aber er sagt es ja, ein kleines Raubtier. In Bezug auf den dreieinigen Gott, dass man nicht ihn allzu sehr fürchten muss. Jesus durchschaut die List des Herodes, der ihn aus seinem Land vertreiben will. Und Jesus erwähnt hier besonders seine Dämonenaustreibungen und seine Heiligungen und seine Heilungen, also das, wovor der Herodes seinerseits Angst hatte. In Lukas 9, Vers 7, es kam aber vor Herodes, dem Landesfürsten, alles, was geschah, und er wurde unruhig, weil von einigen gesagt wurde, Johannes ist von den Toten auferstanden, vor einigen aber Elia ist erschienen, von anderen aber einer von den alten Propheten ist auferstanden. Und Herodes sprach, Johannes, den habe ich enthauptet, wer aber ist dieser, über den ich solches höre? Also er hat das schon begriffen, was da passiert. Jesus sieht das übermorgen, also den dritten Tag, ein Ende finden, das Ganze. Vorher kann er sich von niemandem abweisen lassen. Und vorher weiß er auch, kann ihm niemand etwas tun. Erst wenn der Vater die Passionsstunde bestimmt, geht seine Tätigkeit hier auf der Erde zu Ende. 3 Tage nach seinem Tod nimmt er sie mit in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Dort nimmt es die Fortsetzung auf dem Thron. Und die 3 Tage dazwischen, wissen wir, ist er noch hinabgestiegen in das Reich des Todes und hat dort gewirkt. Deshalb muss er die 3 Tage noch hier wirken. Das ist ein Ausdruck, dass er sich ganz Gott und ganz Gottes Plan unterstellt. Und das darf uns auch Mut machen, gemäß dem Satz, wir sind unsterblich, bis wir unseren Auftrag für den Herrn hier auf der Erde vollendet haben. Und auch da schließt er auf und da sind wir wieder bei der Gemeinde in Philadelphia. Ich kenne deine Werke, ich habe eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, hast meinen Namen nicht verleugnet. Nehmen wir das auch mit für unsere Gemeinschaft, für unseren persönlichen Glauben. Er schließt auf und niemand schließt zu. Und er schließt zu und niemand tut auf. Und zum Schluss klagt Jesus über Jerusalem. Ob sich diese Klage an den Vorfall, den vorangegangenen Abschnitt, angekündigt haben, wissen wir nicht. Oder ob es Lukas an diese Stelle thematisch jetzt eingeordnet hat, wissen wir nicht ganz genau, so sagen die Ausleger. Aber wir empfinden diesen Klang als bewegend. Das ist das verdoppelte Wort Jerusalem. Jerusalem steht für ganz Israel stellvertretend. Du tötest die Propheten. Da ist Zechariah in 2. Chronik, Uriah im Jesaja Kapitel 26 und Jeremia in Kapitel 32. Jesaja spricht drüber in Jesaja 5, Vers 11 und über Hebräer 11, 37. Jesus hat sehr oft auf dieses Schicksal der Propheten Bezug genommen. Deine Kinder sind Jerusalems Bewohner. Weitergedacht Israels Bewohner. Jesus vergleicht sich mit einer Glucke hier, die ihre Küken beim Angriff des Raubvogels unter seine Flügel nimmt, dass sie geschützt vor den Angriffen sind. Hätten sich die damaligen Juden in Jerusalem bekehrt und Jesus als Erlöser angenommen, wäre ihnen manches erspart geblieben. Hier steht, aber ihr habt nicht gewollt, im Vers 34. Dieser Satz ist ein schwerer Hammer, im doppelten Sinn. Erstens spricht Jesus hier den Jerusalemern eine Schlussbilanz aus, was später zurückkommt, weil sie ihn ja kreuzigen wollten. Kreuzigt ihn, ihr habt ja nicht gewollt, mich als Messias anzunehmen. Und zweitens, so sagt Gerhard Mayer in der Auslegung, zweitens scheitert an dieser Stelle die Prädestinationslehre, also diese Vorherbestimmungslehre übersetzt, dass man für etwas vorherbestimmt ist. Nein, es ist des Menschen eigene Willensentscheidung. Der Gottessohn Jesus hat von ganzem Herzen gewollt. Johannes 3, Vers 16, so wie der Vater es wollte, also hat Gott die Welt geliebt, dass seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesu Liebe kann vergeblich sein, kann das sein? Ich möchte schließen mit Worten vom Pastor Teichen. Er ist Pastor bei der ICF, aber er schreibt hier im Bericht, was unfrei macht. Und da möchte ich in den letzten Sätzen lesen, der Mensch irrt, wenn er die eigene Identität von seiner Leistung abhängig macht. Wer sich nur um sich selbst dreht, der ist unfrei. Wie kann ich meine göttliche Identität entdecken? Der Mensch habe allgemein ein Ego-Problem, erläutert der Pastor. Er versuche, sein unendliches Ego-Loch mit endlichen Dingen zu füllen, wie etwa der Meinung anderer Menschen und die eigene Leistung. Auf diesem Weg kann man weder Freiheit noch eine göttliche Identität erlangen. Um wahre Freiheit zu erlangen, müsse man sich von der Meinung anderer Menschen unabhängig machen, so wie es Jesus hier tat, so Teilchen, sondern müsse sich von der Meinung Jesu abhängig machen. Und gleichzeitig müsste man daran glauben, dass Jesus jeden Menschen so liebt, dass er für ihn am Kreuz sterben wollte. Umso öfter ich stolz, somit gegen Demut, Minderwertigkeitsgefühle, gegen Selbstwertgefühle tausche, umso größer wird das Kreuz in meinem Leben. Amen.
Herr Jesus Christus, unser Herr und Heiland, wir danken dir dafür, dass du die Pforte für uns aufgemacht hast und dass du uns den Weg zeigst in deinem Wort und dass du der bist, der alles für uns getan hat. Danke, Herr Jesus, dass du den Weg zum Vater für uns aufgemacht hast, dass wir zu ihm kommen dürfen durch dich, durch den Glauben an dich und durch das Blut, das du am Kreuz vergossen hast. Danke, dass wir bei dir unsere Schuld ablegen dürfen und dass uns nichts daran hängen bleibt, sondern dass du alles vergibst und dass du versöhnst mit dem Vater. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, auch wenn wir in unserem Alltag immer wieder auch unsere Schwachheit und unser Versagen erkennen müssen, dass du uns die Kraft schenkst, wieder aufzustehen und weiterzugehen. Und das mit deiner Kraft und mit deiner Liebe und mit deiner Geduld. Danke, Herr Jesus. Und so bitten wir dich jetzt auch für die vor uns liegende Woche, dass du uns begleitest, jeden an seinem Platz, und dass du uns die Freude an dir, an dem Heiland Jesus Christus ins Herz hineinlegst, immer wieder neu, dass wir Zeugen sein dürfen für dich, dass unser Reden, unser Handeln dem entspricht, was wir im Herzen von dir haben. Danke, Herr Jesus, dass du so viel für uns getan hast. Und so segne uns jetzt auch in dieser Nacht und begleite uns durch diese Nacht und schenk uns auch morgen wieder einen guten Neubeginn. Hab Dank dafür, Herr, dass du da bist, dass du groß bist und dass du unser Herr und Heiland bist. Amen.
Ja, dann wünsche ich euch Gottes reiche Segen und Geleit für die neue Woche. Und ich möchte uns noch einfach ein paar Segensworte mitgeben in die neue Woche aus dem Psalm 121, wo uns einfach zugesagt wird, dass der Herr uns behütet. Der Psalmist sagt dort: Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.